Und ich bin jetzt nicht gemein und gebe die Frage weiter, obwohl das vielleicht wirklich was ist, wo ihr euch mal Gedanken drüber machen könnt. Also es gibt irgendwie so Wörter, die verwendet man einfach und hat so ein gewisses Gespür dafür, was das heißen könnte. Segen ist eins davon, Liebe ist auch eins davon. Aber wenn man dann versucht, das zu definieren, wird es auf einmal richtig kompliziert. Und man kommt vom Hundertsten ins Tausendste und könnte nachher ein ganzes Buch darüber schreiben. Und es ist unheimlich schwer, eine klare Definition zu finden, so einer einfachen, griffigen Satz dafür, was Segen ist. Ich bin ja so ein Lesemensch und deswegen habe ich dann meinem Naturell entsprochen, erstmal ein paar Bücher gewälzt und habe so meine ganzen Griechisch-Lexika rausgeholt und geguckt, was denn da so im Grundtext steht. Und habe gemerkt, dass mir das nicht weiterhilft. Also ich hatte nachher dann bestimmt so 60, 70, 80 Seiten darüber, was alles Segen ist und die verschiedenen Worte davon und hast du nicht gesehen. Und nachher hat mir tierisch der Kopf geschwirrt und ich habe gar nichts mehr verstanden und fand das auch total komisch. Denn wenn Theologen über Segen reden, ist das eine echte Katastrophe. Also es wird noch schlimmer, wird's, wenn Theologen über Liebe reden. Und richtig schlimm wird es, wenn Theologen über Sex reden. Also das... Also das ist dann total bitter. Dann liest man irgendwie die Abhandlung drüber und denkt sich nachher, das werde ich im Leben nicht machen. Also man kann Dinge irgendwie so sehr zerreden oder auseinandernehmen, dass nachher kein Leben mehr da drin ist und es auf keinen Spaß mehr macht. Und so habe ich dann also nachher alle meine Bücher einfach weggeschmissen und habe gesagt, hey, ich brauche das nicht. Es gibt das eine Buch, das ich immer gerne lese, das werde ich behalten. Das ist meine Jubiläumsausgabe von Hellboy. Und da habe ich eine total gute Definition für Segen drin gefunden. Also ich habe heute Morgen noch mal drüber gebetet und habe gesagt, Mann, Jesus, ich brauche jetzt echt eine Predigt. Ne? Und was ist denn jetzt eigentlich Segen? War schon kurz davor, irgendwie das einfach zu ändern und über so einen Standard zu predigen, Gleichnis vom verlorenen Sohn oder so. Kann man ja dann auch, einfach sagen, ja, hat Gott ihn gesegnet und Amen. Aber dann hatte ich auf einmal, also weil das wie so eine Klarheit, ne? Manchmal weiß man ja auf einmal irgendwie was so von Gott her, irgendwie Eindruck oder so. Und ich bin an meinem Harcourtsee, meinem geliebten Harcourtsee entlang gegangen und hatte auf einmal irgendwie so, finde ich, die beste Definition überhaupt für Segen. Jetzt habe ich so vergessen. Okay, das reicht, danke. Segen heißt, Segen heißt, dass Gott auf deiner Seite ist. Das ist kurz, das ist einfach und ich glaube, dass es trotzdem stimmt. Segen heißt, Gott ist auf deiner Seite. Segen heißt, Gott ist für dich und du hast Gottes absolutes Wohlwollen. Segen heißt, wie wenn Gott dich sieht, dann hat er keine schlechten Gedanken, dann denkt er nicht, dass du total falsch bist, sondern dann sieht er jemanden, den er gerne mit seiner Liebe überschütten möchte, dem er gerne Gnade geben will, dem er segnen will eben, dem er Gutes tun will und er sieht nicht irgendetwas Negatives. Gott ist nicht so drauf, dass er morgens aufsteht und sich denkt, heute werde ich dir richtig den Tag versauen. Ich werde alle Hebel in Bewegung setzen, alles, was meine Allmacht halt drauf hat, um dir Steine in den Weg zu legen und dafür zu sorgen, dass du einen richtigen Scheißtag hast, sondern Segen heißt, Gott ist für dich. Gott ist auf deiner Seite. Du stehst morgens auf, der Herr ist schon da und sagt, okay, gucken wir mal, was wir mit diesem Tag machen können. Schauen wir mal, was ich dir Gutes tun kann. Gucken wir doch mal, wie ich dir meine Liebe zeigen kann. Gucken wir mal, irgendwie, was vielleicht an Besonderem an diesem Tag ansteht. Und Segen heißt einfach, Gott hat nur gute Gedanken über dich. Gott findet dich super und möchte einfach, dass dein Leben funktioniert. Das kann in verschiedensten Bereichen sein. Ich mag das gar nicht, wenn Segen dann bloß auf einen Bereich irgendwie dann reduziert wird und dann Leute irgendwie sagen, ja, Segen, wenn jemand gesegnet ist, dann hat er immer viel Kohle. Das finde ich also irgendwie total falsch. Bei manchen mag das sein, wie das Segen halt im finanziellen Bereich ist und die werden reich. Bei den Nächsten ist das vielleicht überhaupt nicht so. Da heißt es irgendwie, dass sie im Segen leben, wenn sie einen völligen Frieden haben, die ganze Zeit, den kein anderer Mensch hat. Aber man sieht irgendwie Gottes Wohlwollen an jemanden, der gesegnet ist. Und das ist dieser Segen. Segen ist einfach Gottes Wohlwollen. Und das ist etwas, da sehnt sich, glaube ich, jeder Mensch nach. Also jeder, der so ein bisschen ein Gefühl dafür hat, dass es Gott gibt und dass dieser Gott allmächtig ist, der müsste eigentlich logisch auf den Gedanken kommen, dass er diesen Gott nicht zum Feind haben möchte, sondern dass er es haben möchte, dass dieser Gott auf seiner Seite ist und ihm Gutes tut, ihm mit Wohlwollen begegnet und ihm die Wege ebnet oder, keine Ahnung, irgendwie etwas Gutes tut. Aber das ist irgendwie Menschen drin. Irgendwie. Wer weiß, dass es einen Gott gibt, der will gesegnet sein. Und ich habe da im Alten Testament irgendwie einiges über Segen gefunden. Und da kommt es mir manchmal so vor, als ob Segen zwar etwas ist, wo man sich total nachsehnt, aber was man eigentlich nie kriegt. Und im Alten Testament ist irgendwie ganz, ganz viel die Rede davon, wie man gesegnet werden kann. Und Mose bringt das irgendwie auf so eine ganz einfache Formel und sagt, hey, es ist überhaupt kein Problem, gesegnet zu sein. Es ist ganz leicht, ihm dafür zu sorgen, dass Gott auf deiner Seite ist. Das Einzige, was du tun musst, ist dieses kleine Gesetz halten. 600 irgendwas Gebote. Total entspannt. Und dann ist das ganze Alte Testament eigentlich hindurch, ist es, dass die Leute sich bemühen. Und sie sagen, hey, ich will ja gesegnet sein, also halte ich diese ganzen Gebote. Und man hat sich noch zusätzliche Gesetze geschaffen, um die anderen Gesetze auszulegen und hat irgendwie die ganze Zeit irgendwie so diese Denke da drin, wenn ich es schaffe, irgendwie diese ganzen Gesetze einzuhalten, wenn ich es schaffe, nach Gottes Geboten zu leben, dann komme ich an den Punkt, an dem Gott mich segnet und wo alles richtig gut ist. Segen ist irgendwie, dass man nicht die ganze Zeit auf die Fresse fällt, wenn man predigt. Und mir kommt das so vor, als ob das Alte Testament irgendwie fast schon so eine Frustgeschichte ist, dass man immer diese Sehnsucht hat, aber das doch irgendwie nicht so richtig erreicht und dass man immer wieder dann doch sündigt und auf die Nase fällt und dann doch nicht irgendwie da ist an diesem Ort, wo Gott einen richtig segnen kann. Und in diesem ganzen Alten Testament war immer eine Vision davon, dass sich die Dinge irgendwann mal ändern werden. Nicht, dass Gott sich ändern wird, denn Gott wird sich nicht ändern. Malachi 3, Vers 6 gab es auch damals schon. Ich, der Herr, ändere mich nicht. Im Neuen Testament ist das dann Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Also Gott wird sich nicht ändern. Der ist perfekt, der muss sich nicht ändern, der wird sich nicht ändern. Aber es war schon eine Vision davon da, dass trotzdem irgendwann die Voraussetzungen sich ändern. Dass es irgendwann nicht mehr nötig sein wird, Gott auf Basis eines Gesetzes zu begegnen, sondern dass es irgendwann jemand kommen wird, der, wie auch immer man sich das vorgestellt hat, Gottes Gesetz erfüllen wird und dass ein Messias kommen wird und dass dann die Gnade Gottes und der Segen Gottes nicht mehr davon abhängig ist, wie man selber lebt und wie man mit den Gesetzen klarkommt, sondern dass es möglich sein wird, auf eine ganz andere Ebene von Gottes Beziehung zu kommen, als man das in seinem Leben gekannt hat. Und es gibt da diesen Vers im Hebräerbrief, also ich glaube, den bringe ich fast irgendwie alle zwei Monate einmal, weil ich den auch total bewegend finde. Da heißt es, dass die ganzen alten Glaubenshelden des Alten Testamentes die Erlösung wie von Ferne gesehen haben und sie gegrüßt haben. Also die haben in Visionen oder wie auch immer, irgendwie durch prophetische Rede, haben sie gesehen, irgendwann ändert sich die Zeit. Irgendwann wird es möglich sein, anders mit Gott umzugehen oder Gott wird auch anders mit uns umgehen. Irgendwann ist diese ganze Gesetzlichkeit abgetan und sie haben das wie von Weitem gesehen und haben es immer gegrüßt, haben dann entgegengewunken und haben gesagt, irgendwann wird das kommen, aber sie haben es alle nicht erlebt. Ich habe neulich mit Ferry mich unterhalten und er sagte, dass das bei der Bundeswehr früher ganz schrecklich gewesen ist. Also kennt ihr wahrscheinlich alle gar nicht. Hier kennt ja eigentlich keiner zur Bundeswehr. Aber dass man immer so unheimlich lange Märsche gehabt hat und dann 26 Kilometer irgendwie auf die Kaserne zugegangen ist. Und diese ganzen 26 Kilometer siehst du irgendwie am Horizont das helle Licht, wo die Kaserne ist. Und die Landschaft ändert sich nie. Du läufst und läufst und läufst und läufst und es ist immer wie dieses kleine Licht am Horizont. Und der Rucksack wird immer schwerer und das Gewehr wird immer schwerer. Dann fängt es an zu regnen, die Klamotten werden nass und dadurch auch immer schwerer. Und du wirst total fertig und du siehst immer nur dieses eine gleichbleibende kleine Licht am Horizont und gehst drauf zu und gehst drauf zu und gehst drauf zu. Und ich glaube, das ist genau das, was der Hebräerbrief meint. So haben die Leute im Alten Testament gelebt. Die haben das Licht hinten gesehen und sind darauf zugegangen und eine Generation nach der anderen ist umgefallen, gestorben auf dem Weg. Die nächste Generation sind über die Leichen der Verstorbenen hinweggetreten und sind weiter auf dieses Licht zumarschiert. Ein total düsteres Bild. Also es gab auch schöne Seiten im Alten Testament, aber es ist nicht mein Thema heute, ja? Also eigentlich etwas total Trauriges. Und dann kommt endlich Jesus. Und es ändert sich mit einem Schlag alles. Und ich weiß nicht, ob man das nachempfinden kann, wie wenn man in der Jesus-Freaks-Gemeinde sich bekehrt hat und hier groß geworden ist, wie groß irgendwie das Gefühl sein kann, dass man von etwas befreit ist, was man nicht einhalten kann. Und wie heftig das ist, irgendwie, dass man etwas hinter sich lassen kann, was einen niemals irgendwie gerecht gemacht hätte. Und dass man jetzt jemanden hat, der sagt, hey, alles, was du dir je gewünscht hast an Umgang mit Gott, das gebe ich dir völlig umsonst. Und dann kommt Epheser 1, Vers 3. Ich habe mir das ausgedruckt, habe es nicht in meiner Bibel nachgeschlagen. Und da sagt Paulus, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Also, dass wir eigentlich ganz anders leben. Wir sind schon Gesegnete. Wir müssen nicht mehr etwas machen, damit Gott uns wohlwollend gegenübersteht, sondern das hat Jesus schon gemacht. Ist nicht, dass das Gesetz abgeschafft ist, sondern es ist, dass das Gesetz erfüllt ist. Und dass wir in Jesus nicht mehr auf etwas zumarschieren, sondern dass wir es schon hinter uns haben, dass jetzt schon ein Gott da ist, der es nur gut mit uns meint, der ständig Wohlwollen zu uns hat und dass es nicht mehr davon abhängig ist, wie wir leben, nicht davon abhängig ist, wie heilig wir sind, wie toll wir uns machen als Christen, sondern dass Gottes Einstellung uns gegenüber immer absolut positiv ist, ganz egal, wie wir leben. Da könnte man sich richtig drüber freuen, wenn man kein bergischer Sturkopf wäre, vielleicht mal Halleluja sagen. Es ist der Hammer. Oh. Ich dachte, das wäre jetzt so Gottes Art, hier Amen zu sagen, indem man einfach das Licht ausmacht. Aber es ist wirklich der Hammer. Irgendwie es heißt irgendwie, dass Gott einfach eine positive Einstellung zu uns hat und dass er uns liebt und dass er uns segnet. Und es ist nicht davon abhängig, was wir machen, sondern es ist abhängig davon, was Jesus gemacht hat. Und deswegen ist eigentlich der Grundzustand eines Christens, ist es, im Segen zu leben. Das, was irgendwie ist, wenn nichts schief läuft, wenn alles irgendwie so läuft, wie es sein sollte, ist, dass wir gesegnet sind. Ist, dass Gottes Kraft bei uns ist, ist, dass Gottes Gegenwart bei uns ist und dass man Gottes Segen in unserem Leben sehen kann. Und da predigt man in 10 Minuten drüber. Vielleicht habe ich auch 15 gebraucht, irgendwie, weil wir zu viel gelacht haben zwischendurch. Aber letztendlich, das sagt man so leicht. Ne? Es ist total einfach, irgendwie das zu sagen. Man spricht es einfach und es ist vorbei. Aber man kann, glaube ich, ein Leben lang brauchen, um da in die Tiefe zu gehen und das wirklich zu verstehen, was es heißt, dass Gott uns wirklich echt liebt. Und meine Erfahrung nach 15 Jahren Christsein und weiß nicht, wie viele tausend Christen ich kennengelernt habe und mit wie vielen Menschen ich irgendwie darüber geredet habe, ist, dass super viele Christen das nicht verstanden haben. Und dass es bei extrem vielen von uns nicht im geistlichen Fundament drin ist. Sondern dass es unglaublich viele Christen gibt, die letzten Endes immer noch leben wie im Alten Testament und immer noch sagen, ja, ich muss mich bemühen, damit Gott endlich mich gut findet. Und nach jeder Sünde irgendwie wieder total unter Verdammnis geraten und denken, dass sie Gott nie wieder irgendwie in die Augen sehen können und nie wieder in Gottes Gegenwart kommen können und nicht irgendwie dieses Wissen haben, dieses absolute Wissen, dass sie einen Vater im Himmel haben, der sie absolut liebt. Und ich verstehe es nicht. Ich finde, die Bibel ist voll davon. Gerade Neues Testament ist so voll davon. Ich habe gerade gesagt, aus Hilfsweise hätte ich vielleicht über den verlorenen Sohn gepredigt. Und ich meine, das Gleiche, das macht das so klar. Da ist jemand, der läuft weg von seinem Vater und kommt zurück. Und der Vater nimmt ihn mit offenen Armen auf. Es ist nicht, dass sich an Gottes Einstellung irgendetwas ändern würde, wenn wir weglaufen, sondern Gott mag uns immer noch. Gott liebt uns immer noch. Und wenn das nicht drin ist, und wenn das nicht eine absolute Lebenstatsache ist, wenn das nicht etwas ist, was absolut im Lebensfundament drin ist, glaube ich, dass Christsein immer in eine Schieflage gerät. Wenn es nicht irgendwie immer, wenn man nicht irgendwie von dieser Warte aus lebt, dass Gott uns liebt und wirklich richtig liebt, dann wird das nicht möglich sein, richtig in christlicher Freiheit zu leben und eine gute, entspannte Beziehung mit Gott zu haben. Wenn es immer noch wie das ist, ich muss etwas machen, damit mein Vater mich liebt, dann ist es immer irgendwie schräg. Und es ist nicht Gott. Gott ist einfach wirklich so drauf, wie das, egal was wir machen, er liebt uns. Es ist eine bedingungslose Liebe, etwas, was man in dieser Welt nicht kennt. Ich glaube nicht, dass es einen Menschen gibt, der einen anderen bedingungslos liebt. Wir bemühen uns darum, wir versuchen so zu leben, aber es klappt nicht. aber ich weiß, dass mein Vater im Himmel mich bedingungslos liebt. Und dass es egal ist, was ich mache, wenn ich wieder zurückkomme zu ihm, wird er mich mit offenen Armen empfangen und wird sagen, hey, lieber Storch, schön, dass du da bist. Und das ist der Hammer. Ich meine, ich könnte jetzt hier Schluss machen und es wäre eine super Predigt. Also behaupte ich einfach mal, vielleicht findet ihr das... Ja, Eigenlob stinkt, aber ich bin total auferbaut. Also vielleicht ist das bei euch anders, aber ich halte die jetzt schon zum zweiten Mal. Heute habt ihr schon einmal in meinem Arbeitszimmer gehalten und war dann auch irgendwie total begeistert und dachte, jawohl, Jesus liebt mich, Halleluja. Ey, da freue ich mich drüber. Aber es ist, möchte ich trotzdem noch einen zweiten Punkt dazu bringen, weil es nämlich ja dennoch so ist und wie, obwohl wir im Segen leben müssten eigentlich, obwohl irgendwie Gottes Wohlwollen immer bei uns ist, ist es ja dennoch so, dass es Christen gibt, wo man nicht besonders viel von Gottes Segen sieht. Und es gibt andere Christen, da denkt man, ja, die sind so mit dem Herrn am Start, da ist alles gesegnet und die triefen so vor Segen, und mit denen hängt man super gerne rum, weil die feucht sind vor Segen und wie man, die färben ab, so wenn man so ein bisschen mit denen zusammen ist, dann merkt man, wie das der Segen fließt. Ne, Johannes 7, Vers 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sind so Leute, ne? Die bewässern die ganze Gegend um sich rum und man ist gerne mit denen zusammen, weil man auferbaut wird und ermutigt wird und es ist super, einfach in ihrer Nähe zu sein. Und es gibt andere Leute, bei denen ist das nicht so. Hä? Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Okay, also im Zweifelsfall sitzt das Schwein im Ohr des Zuhörers, egal was ich gesagt habe. Und das Coole ist, dass es bei Jesus genau das Gleiche ist. Ich habe im Lukas-Evangelium gelesen, und da heißt es, Lukas 2, Vers 40 heißt es über Jesus, da ist er gerade so wahrscheinlich noch unter 12 Jahre alt, da heißt es, das Kind wuchs heran und wurde kräftig. Gott erfüllte es mit Weisheit und seine Gnade, also Gottes Gnade, ruhte auf ihm. Gnade ist auch wieder im Grunde ein anderes Wort für Segen, heißt auch wieder, dass Gottes Wohlwollen einfach bei Jesus war. Also Gottes Wohlwollen ruhte schon auf Jesus. Und dann ein paar Verse weiter, 2 Vers 58 heißt es, 52, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und den Menschen. Also obwohl diese Gnade schon da ist, irgendwie, da ist es trotzdem, dass Gottes Gunst auf Jesus sogar noch größer geworden ist. Also Jesus hatte Gottes Wohlwollen und trotzdem konnte das Wohlwollen Gottes im Leben Jesu noch größer werden und man konnte es noch mehr sehen. Also offensichtlich ist es möglich, dass man so lebt, dass Gottes Gunst größer wird und man immer mehr von diesem Segen Gottes widerspiegelt und in seinem Leben hat. Oder man kann so leben, dass das nicht der Fall ist. Und Jesus hat ein paar Jahre später, so um die 18 Jahre später, hat er eine Predigt gehalten, von der ich glaube, dass sie das erklärt, wie das geht. Und er sagt da Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann werdet ihr viel Frucht bringen. Und ich glaube, dass das das Prinzip dahinter ist, dass es wir in Jesus bleiben und Jesus in uns und dass dann alles passt. Und dass die eine Seite, diese göttliche Seite, das ist das, was feststeht, da kann man sich hundertprozentig drauf verlassen, Jesus wird bei uns bleiben, Matthäus 28, am letzten, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Also das ist ganz klar, er wird in uns bleiben. Aber diese andere Komponente ist nicht immer gegeben, wir sind nicht immer in Jesus. Und während die eine Seite der Gleichung hundertprozentig feststeht, nämlich dass Gottes Wohlwollen immer bei uns ist und dass Gott uns immer segnen will, ist diese andere Komponente der Gleichung ist nicht so hundertprozentig immer gegeben, nämlich wie wir damit umgehen. Und so ist es möglich, dass man total an Gott herlebt, oder ist es möglich, dass man eine völlig falsche Theologie hat und dass man Gott irgendwie nur als einen strafenden Richter kennt und deswegen gar nicht damit rechnet, dass Gott einem irgendetwas Gutes tut und entsprechend auch gar nicht dafür betet. Oder irgendwie, dass man so weltlich geworden ist, dass man mit Gott gar nichts mehr zu tun hat und es wahrscheinlich gerade noch in den Himmel schaffen wird, mit Ach und Krach dem Lamme nach und dann am Ende noch gerettet wird, aber trotzdem in diesem Leben unheimlich wenig von Gott hat. Also es ist, obwohl es auf Gottes Seite ganz klar ist, dass er uns segnen möchte, hängt es auch immer noch mehr davon ab, wie wir leben und wie wir mit Gott am Start sind. Und so ist es nicht, dass automatisch, nur weil Gott uns etwas Gutes will, deswegen wir immer in diesem Guten leben, sondern es hat immer noch etwas damit zu tun, was wir machen. Und so glaube ich, dass wir heute so einen Schritt gehen, sowohl als Gemeinde als auch als Günther-Familie, weiter in Segen hinein. Und dass es der Weg Gottes ist, bin ich absolut felsenfest von überzeugt. Und dass Gott es sich nicht nehmen lässt, diese Sache zu segnen. Und wir wollen jetzt beten für Wolfgang und Anne. Das heißt, ihr könnt euch auch schon bald bereit machen, nach vorne zu gehen. Wir wollen auf jeden Fall Hände auflegen und uns dahinter stellen und sagen, dass wir es glauben, dass es Gottes Weg ist. Und wollen beten für das Gottes mehr segnet, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Und dass es eine super Entscheidung ist für Wolfgang und Anne und für Helena und Felix. Dass es die Familie weiterbringt, dass es da richtig gut vorangeht. Aber dass es auch uns als Gemeinde segnet und dass es hier auch vorangeht. Und dass Gott in sein Reich dadurch baut. Und dass man sehen wird, wenn man in einem Jahr sich das anguckt, dass es wirklich nach vorne gegangen ist. Und dass Gottes Gnade sichtbarer geworden ist, dass mehr von diesem Segen Gottes, der sowieso auf ihnen ruht, auch in ihrem Leben sichtbar ist. Ja, kommt doch am besten mal hier ins faule Ei. Wir halten das hier so, dass wir mit Handauflegung segnen. Das heißt, wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne nach vorne kommen und Hände auflegen. Steht am besten auch auf dazu. Sonst bräuchtet ihr da hinten extrem lange Arme, um hier ranzukommen. Nico? Könntest du das Mikro anmachen und aufnehmen, falls was Prophetisches kommt, dass wir das haben? Ja, auf ein anderes MP3. Ihr könnt gerne das Mikro hier zum Segnen nehmen und dann, wenn Gott was sagt, dann haben wir es auf jeden Fall auf MP3, dann können die beiden das nachher nochmal nachhören und seid auch einfach dafür offen, dass Gott mit euch reden wird und euch was sagen wird.